Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Immer wieder fliegen rechte Netzwerke in deutschen Behörden auf. Das nehmen wir als Anlass, um den Blick in die Vergangenheit zu richten und zu fragen, wie Ministerien ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben. Genauer gesagt die Tatsache, dass sie viele Altnazis nach dem Ende des Krieges weiter beschäftigt haben. Die sogenannte Behördenforschung boomt nämlich seit einigen Jahren. KritikerInnen sagen, sie diene aber vor allem der Imagepflege von diesen Ministerien. Stimmt das? Das ist ein Thema hier. Außerdem schauen wir auf Kontinuitäten in den Behörden nach dem Zweiten Weltkrieg in West und in Ost. Die Entnazifizierung war eine gute Idee, die in der Praxis aber manchmal scheiterte, vor allem in deutschen Behörden. Zum Beispiel im Innenministerium, wo 1950 jede zweite Führungskraft ein ehemaliges NSDAP-Mitglied war. Über die problematische Kontinuität im Westen wird viel gesprochen. Was aber ist mit dem Osten? Mit der DDR, die sich ja den Antifaschismus auf die Fahnen geschrieben hatte. Dort gab es auch überraschend viele Altnazis in Ministerien. Warum, hat Tim Schleinitz sich angeschaut.
Seit Mitternacht schwalben nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt.
Etwas mehr als 4 Jahre nach diesem letzten Wehrmachtsbericht stehen sich zwei deutsche Staaten an den Fronten des Kalten Krieges gegenüber. Behörden, Ministerien, Institutionen werden aufgebaut, Werkzeuge, um das politische und gesellschaftliche Leben maßgeblich zu regeln und zu ordnen. Persönliche Kontinuitäten nach dem Nationalsozialismus gab es in Ost und West. Hier müsse man aber differenzieren, sagt Lutz Mäke. Er ist Historiker am Münchner Institut für Zeitgeschichte und hat mit der Forschungsgruppe zur Geschichte der Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin 2018 die Studie Hüter der Ordnung veröffentlicht, die erstmals die NS-Belastung in den west- und ostdeutschen Innenministerien vergleichend beleuchtet.
Was man natürlich sagen kann, wenn man jetzt diesen Ost-West-Vergleich macht, dass die Belastung im Sinne von früheren Angehörigen der NSDAP, die in der Verwaltung tätig waren und dann wieder in der Bundesrepublik tätig waren, in Verwaltungsstellen oder in den Ministerien, dass die Zahl viel höher war als in der DDR und in den Ministerien. Das ist einfach auch keine so große Überraschung, wenn man sich da vor Augen hält, dass die DDR und auch schon beginnend natürlich maßgeblich in der SPZ rigoros und viel weitreichender und umfassender, als es in der Bundesrepublik geschehen ist, frühere NSDAP-Mitglieder aus dem öffentlichen Dienst und aus diesen Behörden und Ministerien entlassen hat.
In West und Ost zogen die Alliierten Beamte heran, die die NS-Zeit relativ unbelastet hinter sich gebracht hatten. Doch diese Gemeinsamkeit schwand schon bald. Zahlen dazu hat Dominik Rigoll. Er ist Wissenschaftler am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam und Mäkes Kollege in der Forschungsgruppe. Für das Leitungspersonal der 50er Jahre gelten
die NSDAP-Mitgliedszahlen BMI, Westinnenministerium 50%, Ostinnenministerium zwar nur 14%, aber doch viel mehr, als man dachte.
Geht man also allein nach der NSDAP-Mitgliedschaft, wird zuerst ein quantitativer Unterschied zwischen Ost und West sichtbar. Dieser nahm im Laufe der 50er Jahre noch zu. 1961, im Jahre des Eichmann-Prozesses, hatte die Zahl Belasteter in westlichen Behörden einen Höhepunkt erreicht. Bis zu 2/3 der führenden Beamten im Bonner Innenministerium waren zuvor in der NSDAP, rund die Hälfte in der SA und 2 Dutzend leitende Beamte in der SS.
Wenn wir auf die Westbehörden gucken, also auf die ganzen Bonner Bundesbehörden, aber auch auf den sozusagen auf regionaler, auf Länderebene, haben wir das, was wir NS-Funktionselite nennen.
Sie genossen die Privilegien des wiederhergestellten Berufsbeamtentums, das im Osten abgeschafft blieb. Wurden in den DDR-Ministerien NSDAP-Mitglieder gefunden, so waren dies eher kleine Parteigenossen.
Das sind die sogenannten, was man damals sowohl im Osten als auch im Westen kleine PGs nannte, kleine Nazis. Das heißt also Leute, die kleine Angestellte waren, aus der Arbeiterschaft vielleicht kommen, die in die NSDAP eingetreten sind, die vielleicht auch dolle Nazis gewesen sein könnten, aber die halt keine wichtige Rolle im NS-Regime spielten, keine gehobene Rolle.
Dieser Unterschied erklärt sich auch durch eine nahezu konträre Personalpolitik. In der DDR etwa wurden persönliche Angaben zur NS-Vergangenheit gründlicher überprüft. Auch neu angelernte Kräfte kamen viel häufiger zum Einsatz, geführt von sogenannten bewährten Kommunisten. In der Bundesrepublik wiederum spielten vorhandenes Verwaltungswissen, persönliche Empfehlungen und Netzwerke eine große Rolle für die Personalauswahl. Gepflegt wurde ein Selbstbild, das dem des überparteilichen unpolitischen Beamtentypus entsprach. Anders in der DDR.
Wenn man generell auf das Ministerium des Innern schaut, kann man sehen, dass also dort als Ministeriumsidentität oder Selbstbild große Anklänge, das war natürlich auch bedingt dadurch, dass es ein Ministerium für die bewaffneten Organe war, an die Auseinandersetzung zwischen Kommunisten einerseits und faschistischen Kämpfern andererseits genommen wurde.
Die männliche Form ist gerechtfertigt, Frauen waren in den höheren Positionen eine Ausnahme. Komplett durchgehalten werden konnte die antifaschistische Raison aber nicht. Etwa im Gesundheitswesen oder technischen Abteilungen wurde durchaus auf belastete Experten zurückgegriffen, wenn sie sich von ihrer Vergangenheit distanzierten. Mit Sicherheit wurde dabei nicht immer so aufrichtig gesprochen wie im DDR-Fernseh-Vierteiler Die Bilder des Zeugen Schattmann von 1972. Sehr aufschlussreich streiten sich hier ein kommunistischer Widerstandskämpfer und ein jüdischer Künstler über die Belastungsfrage.
Welche Nazis? Gibt's nicht welche, die noch etwas Verstand behalten haben? Oder die wieder zur Vernunft kommen können? Und wenn es an der Front ist, vielleicht geht denen dort ein Licht auf. Ausgeschlossen, was?
Du glaubst doch.
Ich glauben kommt's nicht an. Vielleicht habe ich Gründe. Willst du die Kranken hassen? Oder die Krankheit?
Was als zuverlässig galt, das war in Bundesrepublik und DDR sehr verschieden. Im Westen etwa haftete Menschen selbst aus dem konservativen Widerstand lange Zeit der Ruch des Verrats an. Verfolgte wurden in öffentlichen Ämtern geschnitten, frühzeitig wurden Berufsverbote gegen angebliche oder tatsächliche Kommunistinnen und Kommunisten verhängt. Wer seinen Posten in einem Ostministerium halten wollte, musste hingegen verschiedene, auch stalinistische, Säuberungswellen überstehen und möglichst SED-Mitglied sein. Relevant war auch:
Wer war Westemigrant? Wer gehörte der SPD an? Wer hat Westverwandtschaft?
Generell spielte die Bezugnahme auf die Behörden der Bundesrepublik eine große Rolle. In einem Schauprozess etwa wurde Adenauers Kanzleramtschef Globke für seine Tätigkeit als einflussreicher Kommentator und Verfasser von rassistischen Gesetzen verurteilt, freilich in Abwesenheit. Sogenannte Braunbuch-Kampagnen sollten die hohe Elitenkontinuität skandalisieren. Die letzte lief 1968. Für Meke ist klar,
dass man diese Kampagnen geführt hat, um nachzuweisen, wie hoch diese Belastungen von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern in der bundesdeutschen Verwaltung war, um daraus dann abzuleiten, dass man eben der bessere und legitimere deutsche Staat war.
Die Westbehörden ignorierten diese Vorwürfe konsequent, sagt Rigoll. Erstaunlicherweise liegen noch kaum systematische Studien zum Wahrheitsgehalt dieser Anschuldigungen vor. Erst mit dem Wandel der Deutschlandpolitik hin zur friedlichen Koexistenz bzw. neuen Ostpolitik legten sich diese Kampagnen langsam. Anders als etwa im Zuge der 68er-Proteste im Westen wurde in der DDR nicht öffentlich über Altnazis in Behörden diskutiert. Hier hätte es sowieso weder alte noch neue Nazis gegeben, so die offizielle Haltung, die heute widerlegt ist. Und dennoch bleiben Fragen offen. Nach der Grundlagenforschung zur Vergangenheitsbewältigung wäre es für Rigoll nun an der Zeit zu untersuchen, was ist die Langzeitwirkung der in der alten Bundesrepublik massenhaft integrierten Rechten und Nationalisten?
Sind sie nicht nur mit der Vergangenheit umgegangen, sondern haben auch Zukunft gestaltet? Vielleicht ohne, dass sie es wollten, vielleicht aber auch bewusst. Das ist eine Frage, die bisher so explizit noch selten gestellt wurde. Und also wenn die AfD zum Beispiel sich durchaus positiv auf die Adenauer-Ära bezieht, ne, dann kann sie sich auf Gesetze oder Verordnungen oder Praktiken oder Ideologien beziehen, die damals sozusagen integraler Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung waren, wo wir heute so ein bisschen zusammenzucken würden. Aber damals war das okay und es lag unter anderem am Kalten Krieg, aber es lag unter anderem auch an der Präsenz dieser überdurchschnittlich nationalistischen rechten Leute in den Institutionen.
Tim Schleinitz war das über problematische Kontinuität im Osten und auch im Westen. Sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, ist immer eine Herausforderung, auch für Ministerien. Das Auswärtige Amt hat sich 2005 einer solchen Herausforderung gestellt und erforschen lassen, wie viel Einfluss ehemalige NSDAP-Mitglieder nach dem Krieg dort hatten. Und damit begann der Boom der Behördenforschung. 2016 legte die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, ein millionenschweres Forschungsprogramm zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zentraler deutscher Behörden auf. Und weil diese Anträge lukrativ sind, gibt es einen richtigen Wettbewerb unter HistorikerInnen. Aber wie unabhängig von der Politik sind solche Forschungen? KritikerInnen sagen, sie dienen vor allem der Imagepflege von Behörden. Stimmt das? Der Frage ist Cornelius Wühlenkemper nachgegangen.
Gerade im Bereich so DDR-Aufarbeitung und Treuhand, ja, da gab es zumindest vor einiger Zeit eine große Panik im politischen Establishment. Was passiert da? Vor allem Ostdeutschland, kippt Ostdeutschland jetzt irgendwie nach rechts ab?
Im Jahr 2017 vergab das Bundesfinanzministerium unter Wolfgang Schäuble einen umfangreichen Auftrag zur Erforschung der Tätigkeit der Treuhandgesellschaft. Ab 1990 war die Treuhand für die Privatisierung des volkseigenen Vermögens der DDR verantwortlich, bis heute ein umkämpftes Politikum. Konstantin Goschler, Professor am Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum, kritisiert, dass es damals keine öffentliche Ausschreibung gegeben habe, was durchaus die Vermutung zuließe, dass geschichtspolitische Interessen involviert gewesen seien.
Und das hat, sagen wir mal, starke politische und auch finanzielle Kräfte mobilisiert. Und da ist dann sehr, sehr viel Geld ins System gepumpt worden. Das ist schon irgendwie ein problematischer Aspekt. Ja. Also wenn dann Geschichtspolitik auf diese Art und Weise betrieben wird, dass dann Themen letztlich auch aus Wahlkampfüberlegungen heraus stark gemacht werden, also das gefällt mir nicht so gut.
Zwischen historischer Forschung und gesellschaftlicher Aufarbeitung besteht ein Spannungsverhältnis, das sich seit dem Boom der Behördenforschung ab 2005 verschärft hat. Damals ließ der grüne Außenminister Joschka Fischer die institutionellen und personellen Kontinuitäten im Auswärtigen Amt nach 1945 untersuchen. Heute gibt es kaum noch ein Bundesministerium oder eine obere Bundesbehörde ohne eigene Aufarbeitungsstudie.
Also wir sind mittlerweile manchmal in einer paradoxen Situation, dass die Auftraggeber oder diejenigen, die die Studien finanzieren, geradezu erwarten, dass jetzt also etwas möglichst Spektakuläres rauskommt, um dann sagen zu können, davon distanzieren wir uns aber. Wir haben gelernt, das gibt es bei uns nicht mehr.
Dient die Aufarbeitung der Bundesinstitutionen vor allem der Imagepflege? 2017 veröffentlichte Konstantin Goschler gemeinsam mit Kollegen eine Studie zu NS-Kontinuitäten in der Gründungsphase des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das Image des Amtes war damals nach der Aufdeckung von NSU-Terror und NSA-Lauschangriff auf Null, wie Goschler sagt. Das Forschungsvorhaben sei zwar bereits früher geplant gewesen, dennoch verweist der Historiker nachträglich auf ein Spannungsverhältnis zwischen Forschung und Politik.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte unter anderem das Problem, dass es als intransparent galt und man hat ihm sozusagen sämtliche Scheußlichkeiten zugetraut. Und der neue Präsident zum damaligen Zeitpunkt war Hans-Georg Maaßen, der dieses Projekt gewissermaßen geerbt hat und der den Auftrag hatte, dieses Amt wieder neu aufzustellen und auch sein öffentliches Ansehen zu verbessern. Und in den Zusammenhang fiel dann eben auch dieses Projekt. Und jetzt kann man sich dann wieder fragen, okay, was tut man da? Man ist also sozusagen Teil eines Spiels, dessen Bedingungen man ja nicht kontrolliert. Oder man gerät in bestimmte funktionale Zusammenhänge, die man nicht alle selber steuern kann.
Direkte Einflussnahme auf Studien existiere nicht. Eine geschönte Hofberichterstattung könnten sich weder Wissenschaftler noch Auftraggeber leisten, so heißt es. Dennoch wird indirekt und subtil Einfluss ausgeübt, etwa durch die Formulierung des Forschungsauftrags oder, wie im Falle des Bundesamtes für Verfassungsschutz, durch eine zumindest unübersichtliche Akten- und Quellenlage. Zudem werden Wissenschaftler oder Institute in den allermeisten Fällen direkt beauftragt, ohne öffentliche Ausschreibung. Das betont Nils Weise, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München. Was hat die Öffentlichkeit eigentlich von den millionenschweren steuerfinanzierten Forschungsaufträgen?
Es geht um eine geschichtspolitische Standortbestimmung. Wo kommen wir her? Was sind die Grundlagen unseres Handelns, aber auch unserer Gesellschaft? Es wird ein Bewusstsein geschaffen, wie Verwaltungen auch in undemokratischen Strukturen sehr schnell systemstabilisierend wirken können und eine Diktatur auch am Laufen halten.
Öffentlichkeit und Medien sind allerdings zumeist weniger an einer differenzierten, themenübergreifenden Aufarbeitung interessiert, denn an punktuellen Ergebnissen, wie etwa der Anzahl ehemaliger NSDAP-Mitglieder im Aufbaustab dieser oder jener Behörde, wissenschaftlich ist das eher uninteressant. Derzeit arbeitet Nils Weise an einer Studie zu den Anfängen des Bundesforschungsministeriums als Nachfolgeinstitution des NS-Atomministeriums. Ein behördlicher Forschungsauftrag, der auch aus der Forscherperspektive Neues hervorbringt.
Wir können nachweisen, dass der Grad der NSDAP-Belastung formal durch Mitgliedschaften, aber auch funktional durch berufliche Tätigkeiten im Nationalsozialismus bei den Naturwissenschaftlern genauso hoch liegt wie bei den Juristen. Dieser Mythos des vermeintlich unpolitischen Verwaltungsexperten, das war natürlich auch eine Schutzbehauptung dann der Nachkriegszeit, da haben jetzt ressortübergreifend eigentlich alle Studien gezeigt, dass es so etwas wie einen unpolitischen Verwaltungsfachmann im Nationalsozialismus nicht gab. Also das sind schon sehr, sehr interessante neue Erkenntnisse.
Dennoch muss sich die Historikerzunft auch selbstkritisch untersuchen. Angesichts der wachsenden Abhängigkeit von Drittmitteln droht sie nämlich zum Aufarbeitungsdienstleister degradiert zu werden und sich lukrativen Forschungsaufträgen zu widmen, die aus rein wissenschaftlicher Sicht unergiebig sind. Welche realpolitischen Folgen Studienergebnisse haben, steht dabei noch auf einem anderen Blatt. Schon Mitte der 1990er Jahre etwa gab die Innenministerkonferenz eine Studie in Auftrag, die in der Polizei eine im Grundsatz skeptische Einstellung gegenüber als ausländisch markierten Personen feststellte, aufgrund unzureichend verfügbarer Basisdaten aber folgenlos blieb.
Cornelius Wüllenkemper war das über den Boom in der Behördenforschung in den vergangenen Jahren. Und das waren die Zeitfragen für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.